Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Es sind nur noch 2,5 Wochen bis zur NHL Trade Deadline und so langsam werden die Teams nervös. Seien es Trades bzw. seien es Anbahnungsgespräche oder dass die ersten Coaches auf dem Hot Seat sitzen. Letzte Woche hatte schon den Coach der Boston Bruins erwischt, Claude Julien. Jetzt hat es dieser Tage dann auch noch den Coach der Canadiens erwischt, Michel Therrien. Darüber müssen wir sprechen und das tun wir mit unserem NHL-Experten von schlittschuhtor.de und aus dem Hockey Buddies Podcast mit Tom Kanzok. Hallo Tom.
Hallo.
Tom, die Montreal Canadiens haben Michel Therrien entlassen. War das überraschend oder kam das für dich nicht überraschend?
Eigentlich nicht überraschend, der Zeitpunkt ist überraschend. Die Canadiens haben jetzt gerade in diesem Jahr stark abgebaut, hatten einen sehr guten Start. Ich glaube 13-3-1 oder so waren sie, also 13 Siege, 13 Niederlagen, eine OT-Niederlage. Und sind jetzt in diesem Jahr, also wirklich seit dem Jahreswechsel ist die Leistung gerade ihres Top-Goalies Carey Price zurückgegangen. Der hat nur noch eine Fangquote unter 90%. Hatte zuvor, bis zum Jahreswechsel war er bei 93% wirklich bei den Top-Goalies der NHL versehen. Aber das ist nur einer der Gründe, warum es mit den Canadiens momentan abgeht. Der Zeitpunkt ist insofern überraschend, weil sie halt, also wir sind kurz vor der Trade-Deadline und wir haben die Montreal Canadiens, Stand heute stehen sie auf dem ersten Platz in der Atlantic Division und haben eigentlich auch noch einen ganz guten Abstand mit 6 Punkten auf die Wildcard-Plätze. Also da ist jetzt nicht so sehr die Playoff-Qualifikation in Gefahr, aber Michel Therrien stand schon in den Jahren zuvor eigentlich immer wieder in der Kritik und es hieß dann aus Kreisen der Canadiens immer wieder, dass er seinen Job eigentlich nur retten konnte, weil er eine sehr gute Freundschaft zum General Manager der Canadiens, Marc Bergevin, pflegt.
Ja, es ist ja fast Duplizität der Ereignisse, oder? Letztes Jahr gab es die Carey Price-Verletzung nach einem Viertel der Saison, wo sie auch sehr gut gestartet waren und dann fielen ihnen komplett die Räder ab. Marc Bergevin hat gesagt, die Saison, die geht auf meine Kappe, dass ich nichts gemacht habe, und dieses Jahr ist das dann vielleicht so ein ganz kleines bisschen Panik gewesen, das geht uns genauso wie letztes Jahr?
Ich glaube, das ist auch, ja, und dann die Ereignisse einfach, dass mit Claude Julien einfach einer der besten Coaches der NHL plötzlich auf dem Markt war, spielt sicherlich ja auch noch eine große Rolle, aber es ist schon richtig. Also gut, Carey Price ist jetzt nicht verletzt, aber seine Leistungen gehen halt nach unten. Und ja, die Canadiens verlieren halt ihren Spielrhythmus und dominieren nicht mehr so die Spiele, wie sie es zu Beginn der Saison und gerade in den ersten Monaten getan haben. Und dann hat man jetzt vielleicht einfach die Reißleine gezogen und hat gesagt, okay, wir können hier einen absoluten Top-Coach, der dürfen wir ja nicht vergessen, er hat ja schon mal die Canadiens trainiert, Claude Julien, der einfach dann einfach vielleicht hier nochmal die richtigen Räder in Bewegung setzen kann und die Canadiens vielleicht dann doch nach dem Stanley Cup greifen können, was ja das erklärte Ziel des Teams ist.
Ja, der Torwart Carey Price, wir haben jetzt schon über ihn gesprochen, der hatte nach der 0-4 Niederlage gegen die Boston Bruins gesagt, ich glaube, wir haben unsere Identität verloren. Das ist ja da eigentlich schon ein sicheres Zeichen, dass der Trainer der Coach auf dem Hot Seat sitzt. Und mit Claude Julien ist dann ja auch einer gekommen, du hast es gerade gesagt, der schon mal bei den Canadiens war und der ganz wichtig sowohl Englisch als auch Französisch fließend spricht, beziehungsweise quasi muttersprachlich, ist ja auch kein unwichtiges Thema gerade bei den Canadiens, oder?
Das ist ein Riesenthema bei den Montreal Canadiens, weil Montreal ist halt wirklich der absolute bilinguale Markt in Kanada. Also dort muss man Französisch als Headcoach der Canadiens sprechen, auch um dort die französischen Medien zu bedienen. Wir dürfen ja nicht vergessen, klar, also wir sagen ja immer, Toronto ist so das Zentrum des Hockey-Universums, aber Montreal ist halt auch das zweite Zentrum quasi dieses Hockey-Universums. Und dort hat man, ich weiß nicht, vielleicht hört der ein oder andere Hörer kennt das vielleicht, dieses TMZ, was es in Nordamerika gibt, wo die Stars immer verfolgt werden, und so ein ähnliches Netzwerk gibt es allein für die Montreal Canadiens, die halt den ganzen Tag eigentlich nur darüber berichten, was die Spieler abseits und des Eises so machen. Und auf der anderen Seite, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber sie hatten einen englischsprachigen Coach, der kein Französisch sprach, eine kurze Zeit vor Michel Terrier. Und der ist dann gerade bei der französischen Presse nicht sehr gut angekommen. Und das war dann auch mit einer der Gründe, warum er dann gehen musste.
Ja. Jetzt war Claude Jolien auf dem Markt. Der ist bei den Boston Bruins entlassen worden, nachdem er 2011 mit ihnen den Stanley Cup geholt hat, 2013 nochmal ins Finale gekommen ist. Was waren die Gründe denn für die Entlassung von Claude Jolien?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, so richtig beantworten kann man die eigentlich gar nicht. Ein großes Thema ist einfach, dass Claude Julien schon sehr lange immer wieder in der Kritik stand der Boston bei den Boston Bruins. Letzte Saison haben sie die Playoffs verpasst. Da hieß es schon, könnte das vielleicht die letzte Saison der Bruins gewesen für Julien bei den Bruins gewesen sein. Da konnte er dann nochmal seinen Job behalten und diese Saison auch nochmal die Bruins coachen. 2011, als sie den Stanley Cup, wie du angesprochen hast, gewonnen hatten, hieß es auch, er stünde kurz vor der Entlassung, denn er musste im Conference Final das Spiel 7 gewinnen, ansonsten hätte er seinen Job verloren. Und dann letzten Endes halt den Stanley Cup gewonnen und konnte so seinen Job behalten. Und so ging es eigentlich die Jahre immer weiter. Immer wieder stand Julien in der Kritik. Don Sweeney ist seit dieser Saison der General Manager der Bruins. Julien war nicht unbedingt ein Mann von Sweeney eingesetzt. Es spielt auch immer eine große Rolle, dass der Coach quasi so durch den Manager quasi eingestellt wird. Dann da entsteht eine enge Verbindung. Wir haben eben das bei Montreal angesprochen mit Bergevin und Therrien. Aber insgesamt eigentlich, wenn man sich die Bruins anguckt, sie stehen, ich schaue gerade drauf, heute am 15.02. auf Platz 3 in der Atlantic Division, haben ein paar Spiele mehr als ihre Verfolger, sind aber, wenn wir in die Advanced Analytics schauen, sie sind ein Top-Team, gerade was so Puckbesitzzahlen angeht, da führen sie die Liga an, sie haben sehr viel Puckbesitz, schießen häufiger auf das gegnerische Tor als der Gegner. Sie haben mit der Bergeron, Marchand und Pasternak-Reihe eine der besten Reihen der NHL, auch eine sehr produktive Reihe. Aber dahinter lässt es dann etwas ab. Aber das sind dann, da kommen dann Management-Entscheidungen auch mit dazu. Sie haben Louis Eriksson, der in der letzten Saison einer ihrer Topscorer war, abgegeben durch Free Agency und haben ihn durch David Backes ersetzt, der bisher noch nicht überzeugen konnte. Also viele Punkte, die dort reinspielen. Was auch ein großer Punkt ist, Tuukka Rask hat leider keinen wirklichen Backup-Goalie. Er muss die große Anzahl der Spiele bestreiten und zeigt dann halt häufiger auch mal, dass er dann vielleicht auch mal eine Ruhepause brauchen könnte. Aber eigentlich ist das auch eine Management-Entscheidung. Das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, das ist ein Systemproblem im System von Julien gewesen, dass sie unter den Top 5 der NHL stehen, wenn es darum geht, wie weit ihre Schüsse entfernt sind, wenn sie selber aufs Tor schießen. Und da sind sie mit 33 Fuß unter den Top 5 der NHL.
Ist dann vielleicht auch ein ganz kleines bisschen die Angst da, die Playoffs erneut zu verpassen und gerade so in dieser, jetzt in der Blüte von Spielern, du hast ihn gerade erwähnt, wie Tuukka Rask oder ich sag jetzt mal im Sturm David Krejci, der jetzt auch 30 ist, da zum wiederholten Male die Playoffs zu verpassen, da könnte dann ja auch schon Panik in einer Stadt wie Boston entfacht werden, die jetzt fast schon ist nicht die Franchise, die am längsten in Boston auf eine Meisterschaft wartet, sondern schon seit 6 Jahren, das ist ja in Boston eher untypisch.
6 Jahre ist ja schon eine halbe Ewigkeit in Boston, oder? Also das ist ja mal eigentlich eine Parade pro Jahr ist ja da irgendwie schon eingeplant. Das große Problem ist, dass mir, wenn ich mir den Kader der Bruins anschaue, dass mir so die genaue Identität fehlt, dass ich nicht so genau weiß, wohin soll es mit den Bruins gehen. Du hast Krejci angesprochen, aber sie haben halt dann auch Spieler wie Bergeron oder Marchand, die halt wirklich gerade in ihrer Blütezeit sind oder noch da reinkommen, wie Pasternak zum Beispiel. Auf der anderen Seite haben sie dann aber Spieler wie Sedeno Chara, die halt einfach vielleicht schon ihren Zenit überschritten haben und eigentlich sich eher in der letzten Phase ihrer Karriere bewegen, aber unfassbar viel Gehalt im Gehaltsspielraum fressen und auch nicht mehr ihre Leistungen zeigen, wie in der Saison 2011 beispielsweise, wo sie den Stanley Cup holen konnten.
Ja, du hast ihn gerade erwähnt, David Pasternak ist ja so ein bisschen die Entdeckung bei den Boston Bruins in dieser Saison. Könnte dann ja auch so ein ganz kleines bisschen der Franchise-Player dann in den nächsten Jahren werden, oder?
ich denke schon, dass so dann auf jeden Fall diese Core Group, wie man das ja mal bezeichnet, also so diese der Kern dieser Mannschaft, das könnten durchaus dann Pastrnak, Marchand sein, Brandon Carlo in der Defensive durchaus. Ich denke, das ist eher dann die Gruppe, die die Zukunft der Bruins bestimmt, und das werden weniger Bergeron sein, der wahrscheinlich seine Karriere auch bei den Bruins beenden wird, aber der ja auch leider nicht jünger wird. Und das wird auch kein David Krejci oder vor allem kein Sedeno Chara sein.
Mhm. Das sind die Boston Bruins und die Montreal Canadiens, um die es im Moment dann eher Schlagzeilen gibt. Zwei Standorte für NHL dann auch, die eher so ein ganz kleines bisschen hektisch werden und die vielleicht nicht eher etwas schneller die Ruhe verlieren. Wer im Moment nicht die Ruhe verliert, das sind mal wieder die Washington Capitals, die ja die Regular Season Dominatoren, eigentlich auch in den letzten Jahren. Jetzt wieder mit 84 Punkten in der Eastern Conference ganz weit vorne. Sie sind im Moment das beste Team und man fragt sich eigentlich jedes Jahr, ist es dieses Jahr das große Jahr?
Ich hoffe es, dass es irgendwann vielleicht mal soweit ist. Washington ist ja quasi schon irgendwie traditionell ein Top-Team in der Regular Season. Letzte Saison haben sie, glaube ich, sogar einen Rekord aufgestellt mit der Punktzahl.
Ja.
Insgesamt spielen sie halt einfach wieder, also diese Saison sind sie weniger im Fokus damit, weil sie glaube ich, also ich würde nicht bei Washington davon sprechen, dass sie unter dem Radar fliegen, aber es überrascht eigentlich keinen mehr, wenn man sich den Kader anguckt, mit Ovechkin, mit Niklas Backstrom, mit TJ Oshie und vielen weiteren Spielern, die dort quasi den Kern, und wir haben es ja eben bei den Bruins angesprochen, die dort den Kern bestimmen, mit Holtby und Philipp Grubauer, ein deutscher Goalie, haben sie eines der besten Tandems, wenn nicht sogar das beste Tandem der gesamten NHL, und Grubauer spielt nicht viele Spiele, was dann auch für die Leistung von Braden Holtby spricht. Und insgesamt ist es aber weniger überraschend, dass sie so gut sind, weil man schaut sich den Kader an und man ist sogar eher schon überrascht, wenn sie wie zu Beginn der Saison etwas schleppend in die Saison kommen. Man sagt jetzt, wenn man sie sich jetzt anschaut, sagt man, ja, das sind die Washington Capitals, wie man sie vor der Saison erwartet hat. Aber eigentlich bei den Washington Capitals geht's letzten Endes dann wirklich nur darum, was spielen sie dann oder was bringen sie aufs Eis, wenn es in die Playoffs geht.
Mhm. Philipp Grubauer, du hast es gerade erwähnt, zusammen mit seinem Kollegen dann das beste Tandem der Liga im Moment. Aber Grubauer erst 13 Spiele gestartet, dabei davon 10 gewonnen, 3 verloren. Vielleicht noch ein ganz kleines bisschen wenig oder passt das schon mit der Einsatzzeit?
Ich glaube, letzte Saison hat er auch nicht viel mehr gespielt und das passt schon. Ich vermute sogar, dass es diese Saison sogar ein bisschen mehr geworden ist. Ich habe jetzt leider keine Zahlen vor mir. Aber ich hatte vor ein paar Tagen mal so einen Artikel gelesen, dass Grubauer jetzt gerade, wenn es dann Richtung Ende der Saison geht, wir haben jetzt noch knapp 28 Spiele für die Caps. Wenn ich jetzt richtig überschlagen habe, Kopfrechnen ist bei mir manchmal schwierig. Aber auf jeden Fall, also sagen wir mal so um die 25 bis 30 Spiele.
26 haben sie noch.
26, danke, super. Sie haben jetzt noch 26 Spiele bis zum Saisonende und ich denke, mit der Leistung, die sie momentan zeigen, dann sind sie wahrscheinlich Mitte März spätestens fix für die Playoffs qualifiziert und dann werden sie Holtby auch immer mehr Auszeiten geben und werden dann vermutlich auch öfter wieder Grubauer spielen lassen. Dann geht's in die Playoffs und dann sind ja die Backup-Goalies ja im Endeffekt auch, sag ich mal, zwar wichtig in der Form, aber eigentlich ist es wichtiger, dass die dein Nummer 1 Goalie dann im richtigen Rhythmus ist und top drauf.
Die Columbus Blue Jackets galten zwischendurch als unschlagbar. Ich weiß gar nicht, wie lange die Siegesserie war. Ich glaube 14 Spiele oder was. Denen sind jetzt wieder so ein ganz kleines bisschen die Räder abgefallen. Qualifizieren sie sich trotzdem für die Playoffs?
Ich denke schon. Die Metropolitan Division ist zwar eine sehr, sehr enge Division. Viele sagen, das ist die beste Division momentan in der Saison und ich würde da tatsächlich sogar zustimmen. Sie sind jetzt auf dem dritten Platz in der Metropolitan Division, punktgleich mit den New York Rangers, haben aber ein Spiel weniger. Die Philadelphia Flyers drücken von hinten, haben aber schon 14 Punkte Rückstand. Das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen. Columbus hatte eine sehr, sehr starke Phase mit einer sehr langen Siegesserie. Sie haben ein bisschen davon profitiert, dass sie eine sehr hohe Schussquote hatten und auch einen sehr starken Goalie hinten drin. Das hat jetzt alles ein bisschen abgebaut, ist aber an sich nicht schlimm, weil sie sich quasi schon einen sehr guten Vorsprung aufgebaut haben. Und ich denke schon, dass sie es in die Playoffs schaffen werden.
Mhm. Wer es dieses Jahr wohl nicht in die Playoffs schaffen wird, sind die Detroit Red Wings. Die haben es die letzten Ewigkeiten in die Playoffs geschafft. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre sind es, seitdem die Detroit Red Wings jedes Jahr in den Playoffs waren?
28 Jahre in Folge.
Das, dieser Rekord ist kräftig am Wanken, oder? Sie schaffen es nicht mehr?
Das ist halt das Problem in der Eastern Conference. Und ich weiß, dass wir gleich auch noch über die Trade Deadline kurz sprechen werden. Die Trade Deadline ist quasi 2 Wochen entfernt. Wir haben am 1. März dieses Jahr die Trade Deadline und die Detroit Red Wings trennen heute 9 Punkte vom zweiten Wildcard Platz. Mhm. Das ist im Endeffekt ist das eine heiße Woche, die sie haben müssen. Also sie müssen eine Woche vielleicht mal 4 Spiele gewinnen, wenn sie 4 Spiele in dieser Woche haben und könnten schon wieder angreifen. Also die Eastern Conference ist so unfassbar eng. Da ist eigentlich jedes Team ist im Osten noch irgendwie im Playoff-Rennen drin. Ich weiß, dass es unwahrscheinlich klingt, aber es ist halt leider dieses 2-Punkte-System der NHL, welches die Saison eigentlich künstlich quasi sehr lang, sehr eng hält.
In der Western Conference, da hattest du mir im Vorgespräch gesagt, spielen die Minnesota Wild im Moment sehr gut. So ein ganz kleines bisschen das Mauerblümchen der Liga. Woran liegt es, dass die im Moment so stark sind und in der Central Division auf Platz 1 stehen?
Ja, das sind viele Gründe. Also zum einen ist es halt der Coach, das ist Bruce Boudreau, den wir noch als Coach der Anaheim Ducks und der Washington Capitals kennen, der einfach einer der besten, wenn nicht sogar der beste Coach zumindest in der Regular Season in der NHL in den letzten 10 Jahren ist. Er hat diesem Team, er hat dieses Team vor der Saison übernommen und hat dort jetzt vermutlich das ausgeglichenste Lineup, was er jemals in der NHL coachen durfte. Also bei Washington war es mehr so, war das Team mehr auf Nicklas Bäckström und Alex Ovechkin beschränkt. Bei den Anaheim Ducks waren es dann mehr die Spielertypen Ryan Getzlaff und Corey Perry und dem Minnesota Wild geht so ein bisschen dieser absolute Superstar ab, aber sie haben halt ein sehr ausgeglichenes Lineup. Das Center-Trio ist Eric Staal, der einen zweiten Frühling erlebt, Mikko Koivu und Charlie Coyle, der noch jung ist und der aber immer besser wird und jetzt wahrscheinlich so einfach das gefunden hat, was ihn in der NHL stark macht. Und Mikko Koivu ist einer der Kandidaten für die Selke Trophy, für den besten Zwei-Wege-Stürmer in dieser Saison. Zach Parise, den der ein oder andere vielleicht noch als Super-Sniper kennt von den New Jersey Devils, der ist immer noch sehr gut und spielt aber dort nur in der dritten Reihe. Und gerade diese dritte Reihe, das ist Zach Parise, Charlie Coyle und Jason Pominville, der im Lockout in Mannheim gespielt hat. Entschuldigung. Es ist die dritte Reihe der Minnesota Wild und die erinnert sehr stark an die dritte Reihe der Pittsburgh Penguins aus den letzten Playoffs. Das waren Kessel, Bonino und Carl Hagelin, die gerade mit ihrem Tempo ein schweres Matchup für die gegnerischen Coaches waren und das zeigt sich jetzt auch bei den Wild. Die spielen einen ähnlichen Stil wie die Penguins in der letzten Saison. Also sie versuchen die neutrale Zone schnell zu überbrücken, hinter die Verteidiger zu kommen und dort halt dann über schnelle Angriffe, über Rushes zum Torerfolg zu kommen und können dann aber auch in der neutralen Zone auch mal den Puck laufen lassen und sich die Chancen erspielen. Also die haben mehrere Waffen und wie gesagt ein extrem ausgeglichenes Lineup.
Und dann müssen wir noch auf die Edmonton Oilers zu sprechen kommen mit Leon Dreiseitel, der im Moment und diese Saison wirklich wieder sehr, sehr stark ist, der beste Scorer beziehungsweise der beste Torschütze für die Edmonton Oilers ist und die kratzen an den Playoffs. Dieses Jahr könnte es tatsächlich mal wieder was werden, oder?
Ja, ich denke schon. Also das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es wirklich überraschend ist, weil in der letzten Saison hatte sich Connor McDavid sehr früh verletzt, hat viele Spiele verletzungsbedingt dann gefehlt. Und diese Saison haben sie eine vollständige Saison. Connor McDavid, der mit 63 Punkten momentan die Liga anführt, aber auch Leon Dreiseitel, der jetzt die 50-Punkte-Marke durchbrochen hat, das ist einfach, die beiden spielen ja momentan oder jetzt seit einiger Zeit auch zusammen in einer Reihe und ergänzen sich sehr gut. Und ja, die Oilers hatten, glaube ich, jetzt auch eine kleine Phase, die ein bisschen geschwankt ist. In den letzten 10 Spielen haben sie 5-4-1. Aber der Westen, gerade die Pacific Division nach San Jose und Anaheim, ist eher schwächer in diesem Jahr. Und das ist eigentlich die größere Chance dann die große Chance für die Edmonton Oilers, dort reinzurutschen und endlich mal wieder Playoffs zu spielen.
Die Edmonton Oilers also auf dem Weg in die Playoffs, im Moment auf Platz 3 in der Pacific Division mit 68 Punkten. Jetzt steht die Trade Deadline vor der Tür. Live auf meinsportradio.de übrigens am 1. März von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr werden wir live von den ganzen Trades berichten, wie schon letztes Jahr, unter anderem dann auch mit Tom Kanzok. Tom, welche Teams sind im Fire Sale Modus?
Das ist sehr spannend, denn die Teams, von denen wir hier sprechen, das sind eigentlich die Teams, die wo wir vielleicht sagen, okay, müssen sie dann wirklich noch was machen? Die Montreal Canadiens sind in den letzten Tagen immer häufiger mit den Colorado Avalanche in Verbindung gebracht worden. Da geht es dann vor allem um Matt Duchene, einen sehr schnellen Center, der relativ jung ist, aber der Preis, den die Canadiens für Duchene bezahlen müssen, ist recht hoch. Und da ist es dann spannend zu sehen, ob sie vielleicht hier wieder den Weg gehen und diesen hohen Preis bezahlen, um dann tatsächlich den Stanley Cup in dieser Saison zu gewinnen. Montreal ist auf jeden Fall bereit, Deals zu machen, die vielleicht in erster Linie nicht so populär sind. In der Offseason haben sie PK Subban, einen der absoluten Publikumslieblinge, für Shea Weber getradet. Die Boston Bruins, auch einer derjenigen, die in Verbindung mit den Colorado Avalanche stehen. Da geht es dann wohl eher um Gabriel Landeskog, ein zwei Wege Power Forward Flügelspieler, der noch recht jung ist und der den Bruins vielleicht helfen kann, hier vielleicht noch in der Offensive, denn da hakt es bei ihnen, sie haben die schlechteste Shooting Percentage der gesamten Liga, der ihnen da vielleicht helfen könnte, wobei man auch sagen könnte, dass vielleicht auch Matt Duchene den Bruins helfen kann. Interessanterweise, und da fragt man sich dann gerade, wie es in Zeiten des Salary Caps funktioniert, auch die Chicago Blackhawks sind wohl an Matt Duchene interessiert.
Also eine ganze Menge Spannung dann auch im Hinblick auf die Trade-Deadline, die am 1. März um 21 Uhr ist. Und wie gesagt, live auf meinsportradio.de. Wir werden dann hoffentlich wieder von einer spektakulären Trade-Deadline live berichten können, hier auf meinsportradio.de. Das war Tom Kanzok von schlittschuhtour.de beziehungsweise dem Hockey Buddies Podcast zur Trainersituation in Boston und in Montreal und zur Lage der Liga. Danke, Tom.
Ich danke.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Moin, hier ist Sven Schulze vom HSV Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche bespreche ich die News rund um den HSV mit wechselnden Gästen. Zeige der Welt, dass du den HSV Talk magst, schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und gebe ihnen 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.